Ihr seht ja hier schon an dem Bild, worum es heute geht. Um Gottes letzte große Einladung. Wenn es um das Letzte geht, dann ist eines klar, hinterher kommt nichts. Das sind die letzten Worte. Man kann beim letzten Zusammentreffen noch einmal zusammenfassen, was einem wichtig ist. Wir haben gehört, Mandy und Beauty sind von Italien hierher gereist. Ich weiß nicht, was ihr am letzten Tag in Italien gemacht habt, was ihr gesagt habt. Könnte sein, dass man weiß, jetzt gehe ich auf eine Reise, ich komme nicht mehr zurück und hier lasse ich meine Lieben zurück und ich möchte ihnen noch etwas zum Schluss sagen. Letzte Worte. Das haben auch große Männer, berühmte Männer auch gesagt. Natürlich, irgendwann ist alles mal, ist jedes Wort mal das Letzte. Aber ich stelle es mir so vor, diese Leute haben am Ende ihres Lebens noch einmal zusammengefasst, was ihnen wichtig war. Es gibt auch ein Traktat, ein christliches Blättchen, das habt ihr hier auch auf euren Stühlen. Letzte Worte großer Männer. Könnt ihr behalten. Und wenn nebendran vielleicht auch noch so ein kleines Heftchen liegt und sagt, oh, ich könnte noch jemandes geben, nehmt es mit. Kostenlos. Ja. Kaiser Augustus, er hat zuletzt bei seinem Leben gesagt, es war ein mächtiger Kaiser, habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Also er hat sein Leben als ein Schauspiel, als eine Komödie gesehen, ja, rückblickend. Heinrich der VIII., er sagte zum Schluss, er hat ein großes Reich geführt. So ist alles dahin, Reich, Leib und Seele. Am Ende hat er das gesagt. Schrecklich. Dann Cesare Borgia, ein Staatsmann. Er sagte, ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Er, der viel Macht hatte, er, der sich über viele Dinge Gedanken machte und kümmerte, aber auf sein eigenes Leben hat er nicht geschaut. Dann ein Kardinal, er spricht, O meine arme Seele, was wird mit dir? Wo gehst du hin? Dann Thomas Hobbes, ein englischer Philosoph. Ich bin daran, einen Sprung ins Finstere, in die Finsternis zu tun. Er weiß nicht, wohin es geht. Im Sterbebett. Ja. David Yam, der Atheist, er schrie, ich bin in Flammen. Was muss das wohl für die Leute umher gewesen sein? Einer stirbt hier und dann schreit er, ich bin in Flammen. Sir Thomas Scott, der frühere Präsident des englischen Oberhauses, er sagte, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gebe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. letzte Worte. Dann Voltaire, der berühmte Spötter, hatte ein schreckliches Ende. Seine Krankenschwester sagte: Für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Voltaire. Churchill. Er sagte: Welch ein Narr bin ich gewesen, als er so zurückblickt über sein Leben. Er hatte also falsche Schwerpunkte gesetzt in seinem Leben, ja? Und Sartre: Ich bin gescheitert. Schrecklich, wenn man das als Zusammenfassung über sein Leben sagen muss. Also am Ende deines Lebens, du hast 80 Jahre gelebt und dann blickst du zurück und sagst: Ich bin gescheitert. So hätte es nie sein dürfen. Letzte Worte, wie schon gesagt, drücken oft etwas sehr, sehr Wichtiges aus. Wenn man zurückblickt und es dann bewertet und auch das dann seinen Angehörigen mitgibt, ja, ist dies nicht deprimierend? Männer, die Weltreiche regierten und ganze Generationen auch prägten mit ihren Büchern, mit dem, was sie weitersagen. Wie anders sind die Worte des Herrn Jesus, der gesagt hat, bevor er gestorben ist: Es ist vollbracht. Sein Auftrag ist beendet und alles ist erledigt. Zufrieden geht er jetzt ins Jenseits hinüber. Er hat für die Schuld der Welt mit seinem Leben bezahlt. Und der Weg, der dann zu Gott führt, hat er freigekämpft für alle Menschen. Und jetzt kann jeder, der an ihn, diesen wunderbaren Herrn, glaubt, für den Himmel errettet werden. Für den Himmel errettet werden. Ja. Hier ist noch ein Herr, der braucht ein Headphone. Ihr wisst Bescheid. Genau. Der Herr Jesus bleibt nicht tot, sondern er nimmt dann sein Leben wieder am dritten Tag und zeigt sich dann seinen Jüngern. Und sein sichtbarer Abschied von dieser Erde, ja, als die Jünger ihn dann zum Himmel haben auffahren sehen, bevor das geschieht, hat der Herr Jesus auch seinen Jüngern noch einmal letzte Worte mitgegeben. Da heißt es, ja, die letzte Worte unseres Herrn Jesus: Geht nun hin, meine Jünger, ja, und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich, sagt der Herr Jesus, euch befohlen habe. Ja. Deshalb müssen wir auch immer schauen, was befiehlt der Herr Jesus, was befehlen seine Apostel, die in seinem Namen unterwegs sind, ja? Was befiehlt die Heilige Schrift? Nicht, was befiehlt zuerst mal die Kirche oder unsere Tradition oder sonst was, sondern wir müssen uns auf die Heilige Schrift, auf die Worte des Herrn Jesus konzentrieren. Das ist das, was der Herr Jesus seinen Jüngern ins Stammbuch geschrieben hat. Das heißt, dass sie das immer wieder bedenken und anschauen. Danach sollen sie sich für alle Zeiten erinnern und daran halten. Warum? Warum sollen sie das tun? Ja. Weil die Welt vielleicht eine neue Religion braucht? Ja. Also als das Christentum gekommen ist, brauchte denn die Welt eine neue Religion? War sie nicht religiös genug? Oder, ja, weil wir vielleicht ein paar christliche Feiertage brauchen. Brauchen wir noch ein paar christliche Feiertage, um das Leben zu versüßen? Brauchen wir das? Ist deshalb Jesus gekommen? Nein. Hier seht ihr das schon. Weil Jesus der einzige Weg zu Gott, dem Vater, ist. Ja. Und der Mensch, wenn er ein Jünger von Jesus geworden ist, für den Himmel errettet wird. Deswegen. Und nur deswegen ist dieser letzte Aufruf von dem Herrn Jesus an seinen Jünger geschehen. Nur deswegen. Ja. Es geht um Menschenrettung. Die Religionen retten nicht. Deshalb hat Gott seinen Sohn geschickt. Denn Religion gab es schon immer, oder? Ja, die haben vorher auch was geglaubt. Irgendwas geglaubt. Ja. Der Herr möchte, dass Menschen die einzige Rettung ergreifen und dann als seine Jünger ihm nachfolgen. Und genau dafür hat er sich selbst aufgeopfert. Diese Worte, die wir hier lesen, ja, wie gesagt, gehören schon zu seinen letzten und wir wissen, es sind die wichtigsten für uns Jünger, ja, die wir seine Jünger sind. Letzte Worte in der Bibel. Mit welchen Worten endet die Heilige Schrift hier? Ja, mit welchen Worten? Sicher sind alle Worte, die wir hier finden, wichtig, sehr wichtig. Aber kann es nicht sein, dass die letzten Worte der Heiligen Schrift noch einmal besonders deutlich machen, worum es Gott geht? In diesem Buch, da geht es um eine große Einladung. Und in der letzten Seite dieses Buches, ja, geht es nochmal um Gottes letzte große Einladung. Diese Worte stehen natürlich auf der letzten Seite der Bibel, in der Offenbarung, die der Jünger Johannes aufgeschrieben hat. Wenn wir dieses Buch, die Bibel, ansehen, dann sehen wir ein Buch, das unsere Menschheitsgeschichte beschreibt. Wir sehen darin, dass Gott diese Welt mit all ihrem Leben geschaffen hat. Dieser Planet, auf dem wir wohnen, ist von Gott gewollt. Das sehen wir. Gott wollte das. Und jedes Leben, auch deins, ist von Gott gewollt. Ja. Und darin steht auch in diesem Buch, wie Krankheit, Schmerz, Tod, Quälereien und was man noch auch negativ erkennen kann, wie das Einzug in diese Welt gekommen ist, ja, wie das hier Einzug gehalten hat. Und daran ist nicht Gott schuld, sondern der Mensch selbst. Trotz Warnung, Gott hat ihn gewarnt, ja, hat der Mensch wie ein störriges und dummes Kind sich blenden lassen. Ja. Und die Aussicht, sein eigener Gott zu sein, sein Leben losgelöst von Gott zu bestimmen, lässt ihn Gottes Gebote übertreten und in die Gottesferne gleiten. Er bekam gesagt, der Mensch, wenn du davon isst, wirst du sein wie Gott. Willst du nicht mal wie Gott sein? Ess doch davon, von dieser wunderbaren Frucht. Weißt du, und wenn du dann selbst Gott bist, dann brauchst du Gott ja nicht mehr. Losgelöst von Gott. Und das war im Herzen der Menschen. Sie wollten, ja, sich von Gott trennen und dann sind sie in diese Gottesferne gefallen mit all der Not, mit all dem Schrecklichen. Weil Gott das Leben ist, so hatte der Mensch mit seinen bösen Entscheidungen den Tod und mit dem Tod all das andere Schreckliche erwählt. Aber weiter wird in diesem Buch geschrieben, dass Gott den Menschen nicht einfach aufgibt. Er hat nicht gesagt, du hast nur 3 Chancen und die hast du verspielt, die hast du verspielt und die und jetzt ist aus. So war es nicht. Gottes Liebe zu den Menschen, die ihn in der Regel ablehnen, ja, dass sie mit Gott nichts zu tun haben wollen oder auch Gott gegenüber gleichgültig sind. Das ist ja auch so. Die sagen, ja gut, bei Gott mache ich mir überhaupt keine Gedanken, ich lebe mein Leben. Gott kann ein guter Mann sein, ich lasse ihn dort, wo er ist und ich mache mein Ding. Verstehen wir? Das ist auch Sünde. Ja? Und Gott lässt sich aber da nicht entmutigen. Ja? Er gibt nicht auf. Seine Liebe ist unerschütterlich. Wir Menschen geben irgendwann auf, aber Gott hat den langen Atem. Im Alten Testament wird beschrieben, wie Gott mit dem Volk Israel umging und im Neuen, wie er durch das Kommen seines Sohnes die ganze Welt gewinnen möchte. Jesus sagt selbst, schauen wir uns das mal an, seid ihr da noch dabei? Ja?
Okay. Ihr seid hier, ich auch.
Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Gottes Werben für uns Menschen geht weiter. Der Herr Jesus weiß, dass außerhalb von ihm der Mensch zugrunde geht, garantiert. Dass der Mensch ihn braucht, um erlöst zu werden. Um getrost und auch gelassen sterben zu können. Wir brauchen Gott. Wir brauchen Jesus unbedingt. Wir brauchen ihn nötiger als Brot. Und das macht die Bibel und die Geschichte deutlich. Ja. Weiter macht aber auch die Geschichte deutlich, es stört den Menschen nicht, dass er Gott braucht. Er lebt so, als ob er ihn nicht braucht. Er lebt seinen Lebensstil weiter. Man fragt nach Gott, wenn man in der Klemme ist, dann schon. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr aus noch ein, oh, bitte Gott, hilf mir. Ja. Aber dann, wenn es wieder gut geht, wenn man wieder ein bisschen Oberwasser hat, man kriegt nicht immer wieder Wasser in die Nase, sondern jetzt kann ich wieder besser schwimmen. Und dann, ach ja, das war mit Gott, das war mir schon mal ganz gut. Aber jetzt kann er wieder ja, sich vielleicht ein bisschen in der Nähe aufhalten, wenn ich ihn mal wieder brauche, dass er wieder kommen kann. Aber ich mache mein Ding. Ja? Das bedeutet, ich bin selbst mein Gott. Denn ich bestimme über mein Leben, wie ich leben will, jeden Tag und jeden Tag. Hm? So. Und so eiert die Welt immer mehr ihrem Untergang entgegen. Ja, so ist das. Und von dieser letzten Zeit spricht die Offenbarung. Und hier werden viele schreckliche Szenarien uns vor Augen gestellt, die alle Folge vor Sünde und Schuld sind, nicht vor Umweltverschmutzung. Das steht da nicht drin. Wir kriegen immer Angst gemacht, die Welt geht unter wegen der Umweltverschmutzung. Nicht wegen der Umweltverschmutzung, wegen der Innenweltverschmutzung, liebe Leute. Innenwelt, unsere Schuld ist das. Dass letztendlich die Welt in die Katastrophe eiert. Und obwohl die Menschen eine Ahnung von Gott in dieser Zeit haben, ja, das lesen wir auch in der Offenbarung. Ja. Bekehren Sie sich nicht. Viermal wird es erwähnt in Offenbarung 9,20, 9,21, 16,9 und 16,11. Sie kehren nicht um zu Christus. Die Menschheit als Ganzes will und wird bis zum Ende ihren eigenen bösen und ablehnenden Weg gehen. Sie wird sich nicht von ihrem Schöpfer mahnen, geschweige denn führen lassen. Und wie endet nun dieses Buch der Offenbarung? Was wird und was sind die letzten Worte Gottes an die Menschen, die er hat für uns aufschreiben lassen? Ist es ein großes Donnerwetter? Na, schauen wir, was Gott aufschreiben lässt. Ich lese ab Vers 16 im letzten Kapitel der Heiligen Schrift, Offenbarung Kapitel 22. Da steht: Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm! Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens kostenlos, umsonst. Für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Was können wir hier mitnehmen? Ja, von den letzten Worten der Heiligen Schrift. Einmal: Gott hat alles gesagt, was wir wissen müssen. Und zwar in diesem Buch. Da steht alles drin, was wir brauchen. Alle Informationen bis zum Weltende und zum Neuanfang der neuen Welt. Alles steht drin. Deshalb Vorsicht vor neuen Offenbarungen. Vorsicht vor einem Zutun zum Wort Gottes. Ja. Offenbarung endet mit Kapitel 22. Und es wird kein weiteres Kapitel dran gemacht. Auch kein weiteres Buch nach der Offenbarung geschrieben. Gott hat gesagt: Ende. Seht ihr? Ende. Damit fallen alle Bücher, wie zum Beispiel das Buch Mormon oder Offenbarungen von Ellen G. White oder der Koran, der sich zum Teil auch auf die Bibel beruft, weg. Ja? Hier ist Ende. Und das hat kein Mensch gesagt. Das hat Gott so beschlossen. Gott hat es gesagt. Aber auch Vorsicht vor einem Wegnehmen. Wegnehmen, weil man vielleicht meint: Ach, das ist überholt. Das brauchen wir heute nicht mehr. Wir leben in einer neuen, modernen Zeit. Ja? Sollen wir uns noch an das alte Buch hier halten? Ach, es ist doch alles alt. Ja, es ist alt. Es ist alt. Aber nicht überholt. Auch wenn die Worte dieses Buchs alt sind, so ist es nicht zu vergleichen mit der Zeitung von vorgestern. In die Zeitung von vorgestern, da wickelt man den Fisch ein, ja, weil man kein Interesse mehr hat an den Nachrichten vom letzten Mal. Aber dieses Wort hat ewige Worte, ewiges. Wir können es vergleichen mit der Liebe. Ist die Liebe alt? Oder ist sie erst jetzt erfunden worden? Die Liebe ist alt, uralt ist die Liebe. Und? Brauchen wir sie dann nicht mehr? Oder was meint ihr? Brauchen wir die Liebe noch? Sicher. Alle wichtigen Dinge sind zeitlos. Und Gottes Wort ist genauso zeitlos. Deshalb haltet euch an dieses Wort, lest und lernt daraus. Seid euch gewiss, dieses Wort ist zuverlässig. Warum? Weil Gott, der Sohn, dies sagt und sich dadurch selbst an sein Wort bindet. Er sagt, es passiert und ich bin der Garant dafür. Gott macht durch dieses Wort die Bibel deutlich, was er über uns denkt, wie der Ausgang dieser Welt sein wird und wie die Ewigkeit aussieht. Dies abgeschlossene Wort Gottes reicht aus und Gott warnt, wer hier etwas verändert, trägt selbst Schaden davon. Ja? Er wird sich selbst schaden. Es wird niemandem ein Segen sein, an der Bibel zu manipulieren. Deshalb nimm sie, wie sie ist und folge ihr. Was können wir noch von diesem Wort, von diesen letzten Worten der Heiligen Schrift lernen? Worüber sollen wir noch nachdenken? Es geht um die Größe des Herrn Jesus. Von ihm heißt es, dass er, wir sehen es hier auch in Rot, die Wurzel und der Spross Davids ist. Das heißt, die Wurzel zeigt, dass aus ihm David kommt. Und der Spross Davids, das heißt, dass Jesus der Nachkomme von David ist. Also beides. Christus war vor David. Er ist der Schöpfer. Er ist derjenige, der überhaupt dafür gesorgt hat, dass David entstehen kann. Ja? Und zum anderen, hunderte von Jahren später, ist Christus der verheißene Nachkomme aus diesem königlichen Geschlecht. Das wird hier gesagt. Am Ende der Bibel wird noch einmal darauf hingewiesen, mit wem wir es überhaupt zu tun haben, wenn wir von Jesus sprechen. Ja, es ist nicht einfach ein Prophet oder ein Engel, sondern er ist der Schöpfer und Erhalter wie der Vater. Ja. David, ja, war nach Jesus gekommen. Und er war vor der Menschwerdung des Herrn Jesus da. Der Herr Jesus ist derjenige, der das alles in die Wege geleitet hat. Nun, weiter heißt es, er befiehlt Engel, aber nicht nur einfach Engel, sondern seine Engel. Jesus ist der Besitzer von Engeln. Ja? Und weiter heißt es hier, wir sind auf seine Gnade angewiesen. Ja? Wir sind auf die Gnade des Herrn Jesus angewiesen. Er soll uns gnädig sein. Weiter heißt es hier, er ist der hell leuchtende Morgenstern. Diese Welt wird von Gott als dunkle Welt, als Nacht gesehen. Ja? Die Sünde unserer Mitmenschen und von uns selbst macht diese Welt dunkel. Der Morgenstern, das ist der Planet Venus, der am Abend als erster und am Morgen als letzter Stern sichtbar ist, ist ein Bild für den Herrn Jesus. Er ist der Morgenstern, der uns begleitet, der seine Leute durch die Nacht führt. Er gibt Orientierung und er bleibt so lange da, bis der Morgen anbricht, bis die Sonne aufgeht und wir Gottes neue Welt sehen können mit unseren Sinnen, bis wir nach Hause gekommen sind. Jetzt ist es noch dunkel, aber wir werden und wir sind nicht verlassen. Der Morgenstern ist bei uns alle Tage. Wie lange? Bis an das Ende der Welt. So ist. Ich komme zum dritten Gedanken. Seid ihr noch da? Könnt ihr noch zuhören? Ist noch okay? Okay, gut. Das Ende ist bald. Jesus kommt bald. Aus dem Mund von Jesus Christus selbst sind die Worte, ich komme bald. Es dauert nicht mehr lange, bis Gott mit dieser Welt zu Ende kommt. Die Offenbarung beschreibt die letzte Zeit. Wir können sie lesen, hier, und immer mehr erkennen, dass die Aussagen in diesem Buch sich erfüllen. Und zwar weltweit, global. Ja? Es geht nicht mehr um ein Land, sondern es sind jetzt immer mehr Länder zusammengeflochten. Das, was ein Land erlebt, erlebt auf einmal auch das andere Land. Ja? Grenzen werden verwischt. Und wisst ihr, was in der Bibel steht? Am Ende gibt es eine Einheitsregierung. Da ist es nicht mehr die einzelnen Länder, ja? Sondern da gibt es einer, der über alles regiert. Und wir sehen immer deutlicher die Vorbereitungen. Sei es von den Katastrophen her, dass man sich natürlich gegenseitig auch helfen will bei diesen Naturkatastrophen. Oder die Verstrickung der Wirtschaft, das ist ja nicht mehr nur auf ein Land gelegt, sondern es gibt hier, die ist weltweit miteinander verbunden. Der unkontrollierbare Terrorismus, der immer mehr zunimmt, setzt Menschen in Angst und Schrecken. Diese Dinge, die wir heute erleben, sind klare Vorboten, ja, der Abläufe in der Offenbarung. Kann man sehen. Und man muss nur eins und eins zusammenzählen, dann weiß man, was dann rauskommt. Und so kann man das auch hier sehen, in unserer Politik. Die Uhr tickt und der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu kommt unaufhaltsam näher, garantiert. Und was geschieht bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus? Hier der Abschlussgedanke. Gottes letzte Einladung. Es gibt in der Nacht dieser Welt tatsächlich Menschen, die auf ihr irdisches Leben schauen und dann erkennen, das kann doch nicht alles sein, oder? Das kann doch nicht alles sein, wie ich hier lebe. Denen es deutlich wird, dass unsere Bestimmung nicht dem Tier gleich ist. Das heißt, vegetieren und sich vermehren. Was machen Tiere sonst noch? Dass wir nicht deshalb auf dieser Erde sind, um sie einfach auszubeuten oder nur für unseren Spaß zu leben. Es gibt Menschen, die haben die Spaßgesellschaft satt und denen auch angesichts des vermehrten Terrors auch aller Spaß vergangen ist. Ja, es gibt Menschen, die haben Durst, die dürsten nach Leben. Nach Leben, so wie Gott es gedacht hat. Und wenn sie einen Ausweg wüssten, würden sie ihn gehen. Ja? Also es gibt Menschen, die haben Durst nach Leben und wenn sie einen Ausweg wüssten, würden sie ihn gehen. Und hier, so heißt es im Bibeltext, gibt Gott zwei Rufe in die Nacht, die solche Menschen suchen. Es ist der Geist und die Braut. Mit dem Geist ist der Heilige Geist gemeint, der vor fast 2000 Jahren, als Pfingsten geschah, hier auf diese Welt gesandt wurde, mit einer großen Aufgabe. Lesen wir mal die Aufgabe des Heiligen Geistes. Es ist nicht unsere Aufgabe, es ist seine Aufgabe. Schauen wir. Der Jesus sagt, wenn ich aber hingegangen bin, also in den Himmel, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen. Also Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Das ist die Welt. Ja, wird die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde und jetzt wird die Hauptsünde beschrieben. Das ist die Hauptsünde, die größte Sünde. Von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Weil sie nicht an den Retter Jesus glauben, weil sie nicht an den Herrn Jesus glauben. Gottes Geist wird den Menschen dieser Welt die Augen auftun. Er wird ihnen deutlich machen, was wirklich zählt. Es zählt nämlich am Ende der Glaube an Jesus Christus. Wisst ihr, ich bin Gott sehr, sehr, sehr dankbar, dass Monday mit seiner Familie hier sein darf. Ich schätze sie, ja. Aber das ist nicht das Allergrößte. Das Größte ist, dass wenn Mandy und Beauty einmal auf dem Sterbebett liegen werden, dass sie sagen können, mein Erlöser lebt. Ja? Ich kann gut hinübergehen in die andere Welt, weil alles geklärt ist. Jesus hat den Weg freigekämpft. Das ist es. Ja? Das andere feiern wir auch. Aber wisst ihr, wenn hier ein Mensch Christus sein Leben anvertraut, dann machen wir auch ein Fest. Da freut sich der Himmel und wir auch. Ja? Denn dann ist der Mensch dorthin gekommen, wo man dann sagen kann, alles wird gut. Ja, und es gibt seitdem Menschen, die durch die Arbeit des Heiligen Geistes erkennen, was ihr Leben fördert und was ihr Leben zerstört. Sie merken in ihrem Leben ein dürres Land, das sie dann auch mit den Dingen dieser Welt immer wieder bewässern wollen, ja, mit verschiedenen Dingen. Aber weder Reichtum, noch Ehre, noch Spaß, Alkohol oder sonst irgendeine Süchte können unser Leben nicht wirklich zufriedenstellen. Geht nicht. Und du kannst es noch so intensiv betreiben. Du wirst immer durstig sein. Alles befriedigt nur eine kurze Zeit. Und dann wirkt diese Befriedigung wie Salz. Ja? Es ist dann nicht so, dass du sagen kannst, meine Güte, jetzt habe ich für alle Zeiten ausgesorgt. Es ist am Ende wie Salz, wo du wieder durstig bist und stärker durstig bist, dass du nach mehr Wasser schreist. Das Herz kommt nicht zur Ruhe. Nicht. Gottes Geist wirkt am Menschen, dass er nicht zufrieden sein kann mit den Dingen dieser Welt. Die Kuh ist zufrieden, wenn sie genügend Weide hat und genüsslich ihr Gras frisst. Wir Menschen nicht. Ja. Wir kommen nicht zur Ruhe, auch wenn wir genug zu essen und zu trinken haben. Wir sind zu höherem geschaffen. Der Heilige Geist macht dies uns deutlich. Unser Leben soll einen Sinn haben. Aber nicht nur er, sondern hier wird auch noch jemand anders gesprochen, die Braut. Ja? Wer ist denn die Braut? Die Braut ist keine andere als die Gemeinde von Jesus Christus. Paulus sagt über die Gemeinde in Korinth Folgendes, denn ich, so sagt Paulus, ich eifere um euch, also um euch, ihr Leute in Korinth, ihr Christen in Korinth, mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ja? Also hier, die Gemeinde ist die Braut von Jesus. So wird es hier gesagt. In der Offenbarung wird dann von einer Hochzeitsfeier gesprochen, bei der der Herr Jesus, das Lamm Gottes, seine Braut, die Gemeinde Gottes, heiratet. Da heißt es, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, seine Frau hat sich bereit gemacht und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein, glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der gesamten Heiligen, ja, die Gerechtigkeit der gesamten der Heiligen ist also, das ist das Hochzeitskleid, hat Fäden und diese Fäden sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Und wir wissen, die Gerechtigkeit haben wir nicht selbst erarbeitet. Das ist unsere Beziehung zu Christus, ja, er ist der Gerechte, er ist derjenige. Auch die Gemeinde ruft bis zuletzt Menschen, die durch Gottes Geist vorbereitet sind, die durstig geworden sind, die ihre Wüste im Leben bewässert haben möchten, ja? Die mit dem Leben, wo sie zurzeit leben, nicht zufrieden sind, weil sie ständig Durst haben. Was ist der Ruf? Hier. Komm, komm her. Ja, wohin denn? Zum Wasser des Lebens. Ja, was heißt das? Nun, als Christus hier auf der Erde war, rief er, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Auch sagt er in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals mehr dürsten. Nie. Es geht nicht um irdisches Wasser, ja, das unser Leib erfrischt. Darum geht es hier überhaupt nicht. Sondern es geht um den Lebensdurst der Menschen, dass sie nicht zur Ruhe kommen. Es geht um den Durst, den schuldige Menschen haben. Den Durst, von ihrer Schuld endlich frei zu werden. Manche haben große Schuld in ihr Leben geladen. Vielleicht sogar Menschen ermordet. Kann sein, ja, Mutterleib oder waren dabei und haben zugesehen, wie andere ermordet wurden. Ja? Schrecklich. Man war vielleicht Mittäter. Oder man hatte andere böse Dinge getan. Ehebruch. Ja? Andere verletzt, dass sie eine lange Zeit seelische Probleme haben. Ja? Und das lastet auf einem selbst auch. Und man wünscht, Gott möge mir vergeben. Irgendwie, ich muss darüber hinwegkommen. Durst, frei von Schuld zu werden. Es geht um den Durst, den verzweifelte und niedergeschlagene Menschen haben, den Durst nach Hilfe und Ermutigung. Jesus sagt, komm zu mir. Der Geist und die Gemeinde sagen, geh zu ihm und übergib dein Leben diesem Herrn. Es ist ein Angebot, das für dich umsonst ist. Du kannst Wasser des Lebens umsonst haben. Dein trockenes Land in deiner Seele können mit diesem Wasser bewässert werden. Du musst aber kommen, und zwar zu Jesus kommen. Du musst dann aber auch trinken, oder? Ja. Du musst dich diesem Herrn völlig ausliefern. Wie man sich ganz ausliefert, um Wasser zu trinken? Hier, wir nehmen das Glas. Jetzt ist das ja noch bei mir. Ich bin hingekommen. Ja? Und dann? Trinke ich. Ich trinke. Ich nehme das Wasser in mich auf. Ja? Ich setze meinen Leib diesem Wasser aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das giftig ist oder nicht, aber ich denke mal nicht, ja. Aber ich habe Vertrauen. Vertrauen zu Jesus. Und ich bitte ihn, in mein Leben zu kommen. Bitte, Herr Jesus, komm in mein Leben und fülle mein Leben aus. Vergib mir meine Schuld, bitte. Und führe mich, ich will dein Schaf sein. Ja? Und es bedeutet, ich setze mich wirklich aus. Nimm bereitwillig Jesus auf. Wer durstig ist, soll Christus bitten, in sein Leben zu kommen und ihn zu verändern. Er kommt und er will auch deinen Durst stillen, ohne dass du dafür bezahlen musst. Warum? Weil der Preis schon bezahlt ist. Um dein Leben reich zu machen, bezahlte Christus mit seinem Leben. Für dich ist es kostenlos, doch es ist äußerst kostbar. Dieser Ruf Gottes ist der letzte an die Welt. Komm zu Jesus, vertraue dein Leben ihm an, gib dich ihm hin und lasse deine trockene Seelenlandschaft von ihm bewässern. Bete zu ihm und vertraue ihm bitte deine ganze Not an. Ihr Lieben, die ihr schon den Herrn Jesus im Herzen tragt, das ist unsere Botschaft bis zum Ende. Wir rufen den Menschen zu, komm zu Jesus. Das ist unsere Aufgabe. Und ihr, die ihr noch nicht dem Herrn Jesus euer Leben anvertraut habt, auch ich bin ein Teil dieser Braut. Und ich sage, komm zum Lebenswasser, komm zu Jesus. Wer angesprochen wurde, kann gerne hinterher auch noch auf mich zukommen. Mir wurde selbst geholfen, zu Christus zu kommen. Und derjenige, der mir geholfen hat, dessen Name Ottmar ist, sehr seltsam, aber so ist es. Er hieß Ottmar oder heißt Ottmar. Dem bin ich für alle Zeiten dankbar. Gott möge ihn segnen, jetzt. Und Gott möge aber auch dich segnen. und dir helfen, den nächsten Schritt in die gute Richtung zu tun. Amen.